Customer Service steht vor großen Umbrüchen, gerade auch wegen der vielen konkreten KI-basierten Lösungen, die bereits auf dem Markt sind. Heute untersuchen wir deshalb, wie Customer Service intern und extern funktioniert, welche Rahmenbedingungen zu beachten sind und welche Entscheidungen das Management kurzfristig treffen sollte. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner. Schön, dass du da bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Pauk & Partners, der renommierten Boutique-Beratung für messbare Erfolge im Kundenservice. Pauk & Partners steht für erstklassige, unabhängige Beratung ohne Interessenskonflikte und Abhängigkeiten von Technologieanbietern. Ihr Ansatz? Klar, pragmatisch, ergebnisorientiert. Mit einer ausgeprägten Hands-on-Mentalität und modernsten Methoden schöpfen die Experten aus einem reichen Erfahrungsschatz. Ob in Drucksituationen oder bei der strategischen Weiterentwicklung, ihren exzellenten Ruf haben sich Pauk & Partners durch ihre besondere Lösungskompetenz erarbeitet. Pragmatisch, schnell umsetzbar und mit dem klaren Ziel, ihren Kunden nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Pauk & Partners unterstützt dabei, den Customer Service vom Cost zum erfolgreichen Profit Center zu entwickeln, mit allen strategischen Vorteilen auf Grundlage von besserer Customer Experience und höherer Mitarbeiterzufriedenheit. Entdecke, wie Pauk & Partners auch dich nach vorne bringt. Mehr Informationen findest du dazu unter www.paukandpartners.de. Jeder auch nur halb gebildete CX-Professional weiß, dass es in der Regel sehr viel teurer ist, neue Kunden zu gewinnen, als bestehende Kunden dank exzellentem Service zu halten. Trotzdem gibt es kaum einen Bereich im Unternehmen, der so stiefmütterlich behandelt wird wie der Customer Service. Am liebsten lagert man ihn eh gleich aus im Rahmen eines Business Process Outsourcing. Klingt modern und bedeutet, dass ich mich in der Konsequenz an zentralen und für die Beziehung oft entscheidenden Schnittstellen für Kunden ganz auf einen externen Dienstleister verlasse. Hauptsache, die Kosten gehen runter und ich muss niemanden auf dem eh schwierigen Arbeitsmarkt suchen. Customer Service war schon immer massivem Kostendruck ausgesetzt und wird normalerweise auf gnadenlose Effizienz getrimmt. Contact-Center-Agenten müssen sich nicht nur einem hohen Anrufvolumen stellen, sondern sollen jegliches Problem am besten binnen weniger Sekunden beim ersten Mal lösen. Der Druck wirkt in vielen Contact-Centern auch den motiviertesten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die notwendige Zuwendung systematisch ab. Es geht darum, KPIs zu erfüllen, die auf Einzelfälle logischerweise keine Rücksicht nehmen können. Klingt alles sehr stressig und unerfreulich. Trotzdem arbeiten immer noch sehr, sehr viele höchst motivierte Menschen im Kontaktcenter. Viele machen diese Arbeit auch sehr gerne, hätten aber gerne mehr Anerkennung, Rückhalt und Ressourcen. Das Ressourcenproblem scheint man jetzt dank künstlicher Intelligenz tatsächlich besser in den Griff zu bekommen. Ein Bot hält die einfachen Arbeiten vom Agenten fern. Der kann sich dann ausführlicher auf die schwierigen Fälle konzentrieren. Daneben gibt es weitere Anwendungen zur Steuerung und Analyse, die die Arbeit im Contact-Center auf ein neues Level bringen. Doch wie kommt das Ganze wirklich in der Branche an? Sind das nur vollmundige Versprechen der Technologieanbieter oder blüht dem Contact-Center wirklich eine goldene Zukunft? Wie stellen die Verantwortlichen ihre Weichen und welche Rahmenbedingungen müssen sie beachten? Das alles wollte ich mal genauer wissen und habe mir deshalb Bettina Pauk eingeladen. Sie ist Gründerin und Managing Director von Pauk & Partners, einer Beratungsboutique, die sich auf alle Fragestellungen im Contact-Center-Bereich spezialisiert hat, von der Prozessoptimierung bis zu Managed Services oder Interimsmanagement. Die Herausforderungen und Lösungen kennt Bettina also aus ihrer täglichen Arbeit und aus jahrzehntelanger Erfahrung. Es ist deshalb ein guter Zeitpunkt, nachzubohren und zu klären, wie reif Contact-Center für die neuen Technologien tatsächlich sind. Hallo Bettina, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter.
Liebe Bettina, wir sprechen heute über KI, über Trends und strategische Antworten im Contact-Center. Du berätst seit relativ vielen Jahren in diesem Bereich. Wie bist du dazugekommen und was ist so dein Hintergrund für die Kontaktcenter-Beratung?
Naja, die meisten Leute in unserem Bereich kommen ja nicht gezielt mit dem Thema und sagen, wir wollen unbedingt Kundenservice machen. Genauso war es bei mir auch, sondern ich kam da auch wie die Jungfrau zum Kinde. Dadurch, dass ich bei Accenture damals rausgegangen bin aus familiären Gründen, bin ich bei eBay eingestiegen und bin da zufällig wirklich im Bereich Customer Service gelandet, so dass ich da ein sehr tiefes Wissen aufbauen konnte, was ich dann seit 2008 eben in der Unternehmensberatung mit dem Fokus Contact Center nutzen kann. Und seit 2008 bis heute bin ich wirklich fast durchgängig, bis auf eine kurze Pause mal als COO bei Adinau, bin ich dem Thema Beratung treu geblieben und habe dann 2022 jetzt Pauk & Partners gegründet, also unsere kleine Beratungsboutique, wo wir uns rund um das Thema Contact Center, Customer Service sehr spezialisiert aufgestellt haben, mit einer sehr, sehr tollen Truppe von Freelancern, aber auch Angestellten.
Ich habe ja das Gefühl, dass gerade in dieser Branche gerade im Moment sehr, sehr viel Bewegung drin ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Megatrends, die immer wieder so wie die Sau durchs Dorf getrieben werden. Wie viele solcher Megatrends hast du in den letzten 15 Jahren so mitbekommen?
Oh, einige. Das sind so immer der klassische, man geht über die CCW und schaut, was es jetzt gerade dieses Jahr so die Sau durchs Dorf getrieben wird. Und da waren so einige so, ja, das fing an mit Chat als neuem Kanal. Das haben wir damals bei eBay schon getestet. Damals waren wir noch zu früh, aber es hat sich dann ja relativ bald dann doch etabliert. Dann hatten wir WhatsApp als neuen Kanal, dann das ganze Thema Social Media, Facebook musste man dann unbedingt machen damals als Betreuungskanal. Dann haben wir angefangen, Omnichannel zu machen, alles zu konsolidieren in ein Tool, alle Kontakte in einem zusammenzubauen. Auch tolle Sache, alles tolle Sachen für sich. Chatbots natürlich auch ein Megatrend, war ich immer noch so ein bisschen skeptisch, aber hat sich jetzt auch mit der KI deutlich verbessert. Auch die Konsolidierung der Contact Center, ein Trend im Hintergrund, ne? Also die Tatsache, dass die Outsourcer sich immer mehr konsolidieren, dass es immer mehr große Player werden und weniger kleine, ist auch ein riesiger, riesiger Trend im Hintergrund. Und natürlich jetzt seit den letzten 1,5, 2 Jahren wirklich relevant und wirklich auch mächtig, das Thema KI natürlich.
Das heißt immer, KI, das ist der Game Changer. Aber ist das aus deiner Sicht wirklich ein Game Changer?
Also ich war tatsächlich lange skeptisch, weil ich einfach schon so viele gesehen habe, die gesagt haben, ach toll, total geil, mega, Game Changer, alles anders. Aber jetzt kommt es wirklich in der Realität an, was die KI kann. Und jetzt bin selbst ich so weit, dass ich sage, okay, jetzt hilft's auch wirklich. Das ist ein Gamechanger. Und viele Versprechen, die in der Vergangenheit gemacht wurden, werden jetzt auch wirklich umgesetzt. Also es werden einfach Probleme gelöst, ne? So klassisch so das aktuelle Kapazitätsproblem. Keiner findet mehr Leute, die ans Telefon oder in den Chat gehen wollen. Da hilft das halt wirklich und auch so solide, dass man sagen kann, ja, darauf kann man bauen.
Dann gehen wir doch mal ganz systematisch vor und fangen ganz von vorne an. Ich glaube, jeder von uns ist gefühlt 1 Million Mal von einem Menschen angerufen, den er nicht kannte und bei dem schnell klar wurde, dass er vor allem ein schnelles Geschäft vorschlagen möchte. Oder man ruft selbst an und landet dann in diesen endlosen Warteschleifen und drückt immer verzweifelt die Nummer 5, um mit einem Menschen zu reden. Alles ist irgendwie Kontaktcenter. Was macht ein Kontaktcenter aus und was sind die Aufgaben heute eigentlich?
Also die klassischen Kontaktcenter machen nach wie vor das, was du beschrieben hast. Entweder sie machen Outbau, dann rufen sie Kunden an, unter sehr, sehr engen Bedingungen dürfen sie das übrigens nur. Oder sie machen halt Inbound, das heißt, dann kontaktierst du als Peter deine Bank oder irgendjemand per Telefon, per Chat, durch die ganzen Kanäle. Und die Agenten nennen wir die ja immer noch, die Leute, die dann an dem Kontakt arbeiten, arbeiten das ab. Das ist die ganz, ganz klassische Definition des Contact Centers. Dazu kommen aber auch einige Sachen, wie Social Media Screening zum Beispiel, wurde viel auch zeitweise von Agenten gemacht, wird jetzt auch viel von KI gemacht. Und was auch gemacht wird in den Contact Centern, jetzt habe ich gerade auch noch mit jemandem gesprochen, der das in sehr großem Umfang macht, ist dieses, wir helfen der KI beim Laufen lernen. Also die machen so Tagging und sowas von Inhalten, wo dann die KI hinterher lernt, okay, das ist ein Auto, das ist eine Ampel und so weiter.
Du hast schon gesagt, anrufen. Du hast vorhin auch über WhatsApp als Kommunikationskanal geredet. Es gibt ja unendlich viele Kommunikationskanäle, über die Kunden mit einem Unternehmen in Verbindung treten können und wollen. Welche Kommunikationskanäle müssen Contact Center heute typischerweise wirklich beherrschen?
Also es kommt natürlich sehr auf die Strategie an und auf das und auf die Industrie. Wie schnell muss der Auftraggeber, die Organisation erreichbar sein? Ne? Wenn es schnell gehen muss, ist natürlich Telefon immer noch ein wichtiger Kanal. Da haben wir auch schon seit Jahren drüber gesprochen, dass Telefon immer weniger wird. In der Tat ist es nicht so. Das Telefon bleibt relativ stabil und wir gehen auch in der Branche davon aus, dass es immer noch ein wichtiger Realtime-Kanal ist. Das heißt, wir haben diesen Realtime-Kanal, wo man halt direkt rangehen muss, weil der Kunde sonst innerhalb von kürzester Zeit weg ist, weil er auflegt und keine Lust mehr hat. Je nachdem, über was für ein Thema wir reden, wartet der Kunde aber auch durchaus bis zu Stunde, eineinhalb am Telefon, habe ich auch schon gesehen. Also das ist der klassische Realtime-Kanal. Dann haben wir die Near-Realtime-Kanäle, also Chat, WhatsApp, alles, was so in den schriftlichen Reaktionsbereich geht, wo man aber direkt nicht halt direkt aufhängt als Kunde, sondern wo man einen Moment wartet und sagt, jetzt wird schon jemand reagieren. Und dann haben wir natürlich diese delayed schriftlichen Kanäle für E-Mail, Webform, also die Kontakt-Option auf der Webseite. Und wir haben natürlich auch immer noch Whitemail oder Snailmail auch liebevoll genannt. Wir haben auch immer noch Faxe.
Was ist Whitemail?
Post.
Ach so, Post. Wo hakt es denn bei den Kontaktzentren am meisten technisch von diesen Kanälen?
Das ist sehr unterschiedlich. Also natürlich ist eigentlich der Realtime-Kanal, das Telefon, das Schwierigste, weil man einfach die richtige Zahl Leute zur richtigen Zeit am Telefon haben muss. Oftmals bilden sich dann auch wieder auch dadurch, dass man vielleicht den Fokus aufs Telefon legt, dann riesige Backlogs. Wir haben Backlog-Situationen bei Kunden, die gehen in die Hunderttausende. Das mit uralten Kontakten, die da vor sich hinliegen.
Hunderttausende Anfragen, die nicht beantwortet sind.
Ja. Also wirklich genau das. Ne? Also wir sind jetzt bei einem Kunden, haben wir ein sechsstelliges Backlog. Das muss man halt erstmal aufarbeiten. Also wo die Defizite sind sehr, sehr unterschiedlich. Hängt auch von der Komplexität der Anfragen ab und so weiter.
Also wenn ich 100.000 Backlog-Anfragen im Backlog habe, dann ist im Zweifel mein Kontaktcenter zu klein ausgelegt. Was ist denn so eine typische Größe? Wie viele Agenten arbeiten da?
Das ist sehr, 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 sehr unterschiedlich. Also alleine von meiner Kundenbasis her betrachtet. Ich habe das kleinste Kundencenter, was ich betreut habe, waren 2 Agenten. Das größte dürften so um die 15.000 gewesen sein. Das war dann professioneller Outsourcer natürlich. Das heißt, wir haben auf der einen Seite haben wir die Inhouse-Contact-Center. Und auf der anderen Seite die externen, also in-house heißt natürlich, in der Organisation gibt es ein paar Leute, die Kundenkontakte beanfragen. Während die externen, die Outsourcer oder BPOs auch liebevoll genannt, die sind halt die nichts anderes tun als Contact Center, ne? Und die das dann wiederum verkaufen. Das sind so die internen versus externen. Und was du auch sagtest, wie viele Leute, das ist super. Also als externer fängst du nicht mit 2 Leuten an, ist klar. Sondern da fängst du normalerweise mindestens mit 50 bis 100, sind so die kleinsten, die ich als Externe kenne. Die internen können natürlich beliebig klein sein. Die internen werden aber tendenziell nicht riesig groß, weil die irgendwann anfangen, eben genau outzusourcen und zu sagen, wir holen uns einen externen dazu.
Du hast gesagt, dass der Outsourcing-Markt zumindest für die externen Anbieter gerade so ein bisschen unter Druck ist oder dass du siehst, dass die Branche sich sehr konsolidiert. Ist das zweigespalten? Das heißt, es überlegen ein paar kleine Spezialisten und das andere sind dann die großen Dickschiffe oder gewinnt eher so der mittlere Bereich, der sich die kleinen einverleibt? Wie schätzt du das?
Also es sind tatsächlich die Großen, die immer größer werden. Also es gibt ein paar große Tanker, die werden immer größer, die kaufen auch die kleinen und auch tendenziell die mittleren ein. Es wird schwierig, langsam kleines Contact Center zu finden. Und manchmal braucht man die einfach. Ne? Also gerade für kleine Kunden, für Startups, für Scale-Ups. Damit gehe ich nicht zu so einem Riesentanker, sondern damit will ich einen Provider haben, der sich wirklich um die kümmert, der die an der Hand nimmt und der eben nicht auf der anderen Seite Projekte hat mit 500, 600, 700 Agenten, wenn dann mein Kunde nur 5 Leute braucht.
Wenn du sagst, auch Startups suchen Outsourcing-Möglichkeiten, wie viele Leistungen werden denn normalerweise für so, also wie viel der Unternehmen sourcen denn überhaupt aus, zumindest teilweise?
Also ich hab's nochmal nach der neuesten Studie geguckt, was mich auch interessiert hat. Gerade im Rahmen der Preisstudie, die wir gerade gemacht haben, habe ich das auch nachgeguckt. Es sind in Deutschland 40% der Unternehmen, die ein Outsourcing ganz oder teilweise haben. Wobei ganz outgesourced, also die machen dann gar nichts mehr in-house. Das sind 17% und teilweise extern, also ein bisschen was in-house, ein bisschen was draußen. Das machen 21%.
Wenn wir jetzt nochmal uns kurz auf die interne Abteilung Contact Center konzentrieren, das ist ja eigentlich aus meiner Sicht einer der Schlüsselstellen, um Kundenerfahrungen zu generieren, weil die sind direkt im Kontakt, deren Job ist es ja. Sie haben es also schon im Namen stehen. Trotzdem haben die in den Unternehmen traditionell ein relativ schweres Standing. Die sollen halt ihren Job machen, aber die Stars sitzen eher im Vertrieb. Warum ist das so und warum hat sich das über die Jahre kaum verändert?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und eine, mit denen ich da auch mit Kollegen immer wieder drüber spreche, weil wir genauso ratlos sind wie du. Es ist wirklich so, dass der Fokus im Service ist immer wieder Kosten, Kosten, Kosten. Also wenn wir über Service reden, reden wir immer über Kosten und spart auch nochmal 10% und gehen da nicht nochmal 15. Kaum ein Unternehmen hat verstanden, dass es eben auch ein Profit Center sein kann und sein sollte, dass der Benefit mit dem Kunden in Kontakt zu sein einfach riesig ist, dass man sich da wahnsinnig viel Feedback holen kann, dass man da wahnsinnig viel Cross- und Upselling machen kann und dass es einfach sehr viel billiger ist, den Kunden mit so einem Kontakt, mit einem schönen, geschmeidigen, qualitativ hochwertigen Kontakt wirklich zu halten, als permanenten Sales reinzubuttern. Denn auf der ist schön, in Sales zu investieren und wichtig natürlich. Aber wenn mir permanent auf der anderen Seite die Leute hinten rauslaufen, weil der Service schlecht ist oder das Produkt oder was auch immer, schlägt ja alles im Service auf. Egal. Also ich sage immer, der Service ist der, wenn deine Organisation ein Zug ist, ist der Service der letzte Wagen. Und in diesem letzten Wagen schaufeln die Kunden alles, was runtergefallen ist von den ganzen anderen Wagen, schaufeln die Kunden da wieder drauf. Also egal, ob beim Vertrieb was runtergefallen ist oder im Marketing oder im Produkt was schief läuft, es landet immer im Service. Deswegen ist es eigentlich die geniale und einfache Herangehensweise zu sagen, was passiert denn da im Service? Was bringen die Kunden dann eigentlich und lasst uns diese Probleme lösen? Dann ist nämlich die Organisation insgesamt sehr viel effizienter und auch sehr viel kundenfreundlicher. Also einfach mal zuhören, wäre mein Appell.
Aktuell gibt es ja gefühlt eine Goldgräberstimmung bei den Technologie- und Serviceanbietern, die vor allem die Arbeit von Contact-Centern dank KI auf diesen neuen Game-Changing-Level bringen wollen. Wir hatten im Vorgespräch vereinbart, dass wir uns mal systematisch anschauen wollen, wie würde jetzt so ein Contact-Center sich auf solche Fragen ein bisschen einstellen, um entscheiden zu können, wo setze ich was wie stark ein. Und los geht's eigentlich dann zunächst mal bei der Strategie, also auf der strategischen Ebene. Und da stelle ich mir die Frage, welche strategischen Ausrichtungen kann denn eigentlich ein Contact-Center überhaupt haben? Ist das nicht immer dieselbe?
Ja, man denkt sich das vielleicht so einfach, aber die Frage nach der Strategie ist immer eine sehr spannende. Also ich stelle die unseren Kunden ja regelmäßigst und stelle immer wieder fest, die Antworten sind sehr, sehr mäßig, weil sich tatsächlich wenige darüber Gedanken machen. Und letztlich besprechen wir dann sehr viele Faktoren, nämlich was passiert eigentlich in dem Service, was soll da passieren, was soll uns der Kundenkontakt bringen, was wollen wir mit dem Kunden anfangen. Am Ende des Tages läuft viel über die Frage, über das Kontinuum zwischen Qualität und Preis. Das ist eine Frage, die stelle ich immer in diesen Strategien, in diesen Strategie-Workshops und Gesprächen immer. Was ist euch wichtiger oder auf dem Kontinuum zwischen super billig, wir machen es cost-efficient und high quality, ja, das kostet was, wo seid ihr? Ne? Und dann lasse ich die Leute mal anpingen, die Führungskräfte mit einem schönen Bupsel, wie man das so aus den Workshops kennt. Und dann machen wir einmal auf diesem Kontinuum fest, wo soll es denn hingehen? Also ist es das Aldi-Modell, billig und schnell Masse durchschieben oder ist es das Porsche-Modell, wo man sagt, völlig egal, was das kostet, wenn der Kunde danach nochmal einen Porsche kauft in seinem Leben, ist das Ding wieder rausgerissen. Auf dem Kontinuum bewegen wir uns sehr viel. Ne? Also das ist natürlich eine kritische Frage, was darf das Ganze kosten, aber was soll es halt auch leisten? Ich hatte gerade ein sehr kleines Start-up, das gesagt haben, wir wollen einen sehr, sehr hohen Kundenfokus. Wir wollen den Kunden von vorne bis hinten, wirklich die Kundin in dem Fall, von vorne bis hinten betreuen und wollen damit eine Community aufbauen. Also da war die Customer Experience Gedanke dahinter ein ganz anderer. Ne? Dann baust du natürlich den Service ganz anders auf, als wenn du es mit möglichst kosteffizienter Strategie machst.
Aber unterscheidet sich dann nicht praktisch notwendigerweise, zumindest wenn ich einen Teil meiner Leistung outsource, die Strategie bei internen und externen Kontaktcentern, dass ich praktisch die ganzen werthaltigen Tätigkeiten eher versuche, intern zu halten?
Das ist tatsächlich in der Regel so. Das ist tatsächlich in der Regel so, dass man die einfachsten, zumindest wenn man anfängt und noch keine Erfahrung hat mit dem Outsourcing, gibt man die einfachen Sachen raus. Ich sage den Kunden auch immer, also meinen Auftraggebern, unseren Auftraggebern, sage ich immer, gebt nur das raus, was ihr selber wirklich gut könnt. Und dann sind wir bei den einfachen Sachen. Und dann Second- und Third-Level oder auch Complaints-Management zum Beispiel kann man auch outsourcen, aber halt erst dann, wenn man es selber kann. Weil man kann es nur anderen erklären, wie man es machen muss, wenn man es selber verstanden hat.
Jetzt haben wir mal geklärt, es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen zwischen Qualität und Kosten. Aber was ist denn jetzt durch die KI als ganz große Herausforderung auf die internen und externen Contact-Center aus strategischer Sicht gekommen?
Also rein strategisch betrachtet kommt noch eine Frage dazu. Wir haben ja vorher schon gesagt, Strategie ist nicht so ganz einfach. Man muss viele Fragen beantworten. Und jetzt muss man halt letztlich auch noch die Frage beantworten, wollen wir Human First? Also soll der Mensch Kontakte bearbeiten und wenn ja, welche? Oder mache ich Technology First? Oder beziehungsweise was mache ich wann? Weil durch die KI verliere ich natürlich auch Optionen in der Interaktion. Sales Opportunities, Feedback Opportunities, vieles kann die KI auch lösen, aber manche Menschen möchten halt auch nicht mit einer KI sprechen. Auch das war ein Aspekt, den man berücksichtigen muss auf der strategischen Ebene. Wie weit will ich meinen Kunden das in Anführungszeichen zumuten? Weil manche Kundengruppe will halt mit KI nicht oder kann mit KI nicht.
Gibt es da Erfahrungen, dass Kunden einem zurückspielen oder ja, dass sie sagen, ich erwarte mir aber schon, dass zumindest ab einem gewissen Punkt ich eine menschliche Erfahrung habe?
Als Exit Point wird sowieso die Human Interaction wird erwartet, ganz klar. Ne? Also, aber wir merken schon, dass in unterschiedlichen Zielgruppen die Akzeptanz von KI unterschiedlich ist. Also wenn du dann praktisch beispielsweise in einer Voice Interaction am Telefon die Option gibst, zu sagen, sie können jetzt hier mit einer virtuellen oder sie kriegen einen Menschen, dann gibt es schon sehr unterschiedliche Raten von man nimmt die KI oder nicht.
Und ist das im B2B oder im B2C unterschiedlich oder ist das mehr vom Geschäft oder vom Produkt abhängig?
Das hängt viel im B2C viel an der Altersgruppe der Kunden. Das ist das eine. Und im B2B, ich muss gerade mal dieses Beispiel loswerden, weil ich es so erstaunlich fand. Es gibt wohl auch im B2B tatsächlich jetzt schon die ersten Einkaufsbots, also wo du als beispielsweise als Berater mit einem Bot deinen Preis verhandelst, wo auch ich dann sagen muss, da komme ich dann auch so langsam an meine Grenzen, ehrlich gesagt.
Dann hat er gut verhandelt.
Also die Akzeptanz ist tatsächlich sehr unterschiedlich, je nach Thema wirklich. Also Verhandlungen möchte ich einfach mit dem Bot nicht führen in der Form, im B2B, aber auch von der Zielgruppe letztlich, von der Kundengruppe.
Und kommt durch den stärkeren Technikeinsatz dank KI, kommt da eine riesen Kostenwelle auf die Unternehmen zu oder kommt eine riesen Umgestaltungsnotwendigkeit auf die Unternehmen zu? Also wenn ich mich entscheide, ich mache jetzt auf jeden Fall einen wesentlichen Anteil auch über künstliche Intelligenz und Bots.
Es ist ein Umgestaltungsfaktor und man darf auch nicht vergessen, KI spricht sich immer so einfach, aber es kostet Geld. Ne? Also von daher, man muss auch wirklich aktiv überlegen, was mache ich denn jetzt mit der KI, wo rechnet sich's denn? Außer man sagt, ist mir völlig egal, was es kostet, ich will das jetzt machen, weil ich es machen will. Das ist wieder eine strategische Frage. Aber man darf das nicht vergessen, dass teilweise die Kosten für einen KI-Einsatz immer noch so hoch sind, wie wenn ich Menschen dahinsetze. Also kommt wieder auf das Themengebiet an und den Umfang. Aber das ist schon ein starkes Umdenken für die Unternehmen. Also auch von dem Human First, wir brauchen Kapazität, 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 heißt es dann ja, auf wir müssen jetzt einfach umdenken und wir können vieles lösen, aber auch da gilt, man kann eine KI nicht von heute auf morgen einfach so wie eine Scheibe Wurst beim Metzger kaufen und dann ist das im Unternehmen. Das funktioniert halt nicht, aber da kommen wir, glaube ich, später nochmal
drauf. Forrester hat ja in seinen Predictions für dieses Jahr, also 2025, einen massiven Arbeitsplatzabbau im Contact-Center-Bereich vorhergesagt. Wo wird der aus deiner Sicht stattfinden? Bei den Internen, bei den Externen in Deutschland oder im Ausland?
Also ich gehe sehr davon aus, dass das als allererstes nicht oder weniger im Inland der Fall sein wird. Also im Onshore-Bereich, wie wir es nennen. Ich denke, dass vor allem der Offshore-Bereich betroffen wird. Und damit meine ich jetzt in unserem Fall hier so die Klassiker Philippinen, Ägypten, Indien. Ganz einfach, weil das Märkte sind für die BPOs, wo sowieso nur einfachste Sachen gemacht werden in aller Regel. Und das auch in der Regel nur auf Englisch. Und das sind halt genau die Dinge, wo man als Firma zuerst sagt, sinnvollerweise, ja, das kann auch eine KI machen. Das einfache Zeug. Deswegen wird es da als erstes einschlagen, aber sicherlich nicht nur. Also Deutschland wird da mit Sicherheit auch dran sein, in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite finde ich immer, es ist wirklich auch ein Gewinn für die Firmen, weil wer will denn heute doch im Contact Center arbeiten? Wir hatten ja schon immer Probleme, Leute zu kriegen. Und das ist bei dem Arbeitsmarkt momentan nicht leichter geworden. Von daher, es löst einfach dieses Kapazitätsproblem in vielen.
Also strategisch haben wir uns jetzt mal festgelegt, wir machen KI. Jetzt werden wir operativ. Und gehen einfach eine Ebene tiefer. Eine ganz wichtige Basis ist natürlich die Technologie, die im Contact Center eingesetzt wird. Alle großen Technologieplattformen haben bereits KI-Anwendungen mit im Angebot oder unterstützen technische Aufgaben mit KI. Kleinere Wettbewerber versuchen über KI-Features Marktanteile im Softwaremarkt zu erkämpfen, also so als einzelne isolierte kleine Anwendung, die besonders innovativ ist. Was sind denn auf der technologischen Basis die wichtigsten Herausforderungen für ein Contact-Center in Deutschland?
Tatsächlich, wenn wir über die verschiedenen KI-Varianten reden, ist die Herausforderung vor allem eben vorzuarbeiten und nicht eben zu sagen, hey, ich will jetzt wie an der Wursttheke meine Scheibe KI haben und will die morgen eingeführt haben, sondern was wir halt immer wieder sehen und auch von den Technikern wieder gespiegelt kriegen, diese Implementierungen machen, ist, die Unternehmen sind so gar nicht so weit. Die haben die Basis nicht, die Prozesse sind nicht da, die Strukturen sind nicht da, die Daten sind nicht nutzbar für die KI. Aber das sind leider Punkte, wo wir ganz viel sehen, dass KI-Projekte scheitern, genau daran, und dass dann erst hinterher diese Basis geschaffen wird, weil einfach vorher die Bereitschaft nicht da war, zu sagen, lass uns mal kurz einfach mal ein bisschen reingucken und schauen, wir nennen das AI-Readiness-Check, wie ready ist denn die Organisation für eine KI und in welchen Bereichen macht sie Sinn, gerade für diese Organisation, was funktioniert nicht, was kostet wie viel Geld, wo kann man wirklich sparen, wo sind noch die Grenzen. Also wirklich da die Hausaufgaben vorher zu machen, ist eigentlich der Challenge aus unserer Sicht.
Wenn ich das so höre, stelle ich mir natürlich die Frage, wenn die Daten wirklich so schlecht sind, wie haben die dann ihren Job vorher gemacht?
Willst du das wirklich hören?
Oder braucht man andere Daten, braucht man andere Prozesse?
Also es ist tatsächlich die Datenqualität und die Qualität der Prozesse in den Contact-Centern ist oftmals lausig. Ich kann es nicht anders sagen. Das sind halt wirklich auch Anknüpfungspunkte, wo wir viel arbeiten in der Praxis, genau an den Prozessen, an den Strukturen, an der Organisation, am Management, am Reporting. Was sagen diese Zahlen überhaupt? Wo kommen die her? Wie werden die zusammengebaut? Das sind viele, viele Baustellen. Und wenn die nicht geschlossen sind, dann brauche ich mit der KI gar nicht erst anfangen.
Wenn du dir jetzt mal anschaust, wie die Situation in den Contact-Centern ist, die du dir mal genauer betrachtet hast, weil sie Kunden waren oder weil du das über Kollegen mitbekommen hast, sind wir da einigermaßen gut unterwegs oder gibt es einfach einen riesen Investitionsstau? Das heißt, man kommt überhaupt noch gar nicht zur Potte.
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also manche Unternehmen sind wirklich cutting edge. Also die es früher waren, die früher schon immer früh auf Sachen aufgesprungen sind, die Ordnung haben in ihren Prozessen, die viel Technik schon gemacht haben, bei denen läuft's. Und die kriegen das auch hin. Dann gibt's so das Mittelfeld, wo man sagt, ja, die müssen sich schon ein bisschen lang machen, damit sie sowas zum Laufen kriegen. Und dann gibt's halt wirklich auch nach wie vor Industrien, die sind 10, 15 Jahre hinter dem ganzen Markt in der Digitalisierung. Und die werden auch in dem Bereich noch lange, lange brauchen, bis sie wieder da sind. Das heißt, es hängt auch sehr stark davon ab, wie hoch der Fokus auf dem CS war und ist in der Organisation, ob man da vorankommt oder nicht.
Jetzt haben wir eigentlich immer so im Hinterkopf gehabt, diesen Bot, der irgendwann mal den Agenten ersetzt. Aber es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von weiteren wichtigen Feldern und Aufgaben im Management von Kontaktzentren, wo man künstliche Intelligenz einsetzen kann, um zu besseren Ergebnissen zu kommen. Zum Beispiel Forecasting und Kapazitätsplanung. Warum ist das so kompliziert? Was muss man da alles beachten, damit man das gut machen kann?
Forecasting ist vor allem deswegen so kritisch, weil es die Basis ist für alles andere. Also ich sage immer, wenn es zwei Funktionen gibt, die über Make or Break im Contact Center entscheiden, ist es auf der Quantitätsseite, also auf dem Management der Masse, ist das Forecasting. Auf der Qualitätsseite ist es das Thema Quality and Content Management. Wie kriege ich mein Content, mein Wissen an die Leute? Das sind so die beiden essentiellen Dinge. Und beim Forecasting ist es halt wirklich die Basis für alles. Also gerade solange man eben Menschen im Betrieb hat, muss ich wissen, wie viele Kontakte kommen morgen, nächste Woche, nächsten Monat, im nächsten halben Jahr rein, damit ich dann damit definieren kann, wie viele Leute brauche ich denn schlicht und ergreifend und für welches Thema. Und wenn das von vornherein nicht funktioniert, dann habe ich gar keine Chance zu liefern. Deswegen ist dieses Thema so kritisch und es ist einfach komplex, weil da wahnsinnig viele Dinge reinspielen. Also brauche ich eine große Datenmenge, damit ich sehe, wie der Laden überhaupt läuft. Das heißt, es reicht ja nicht, die Sachen von gestern und vorgestern anzugucken, sondern braucht mindestens mal, schön wären 2 Jahre, Daten, um zu gucken, wo liegen die Trends. Gibt es zum Beispiel einen Sommerpeak, gibt es einen klassischen Christmas-Peak, solche Sachen. Dann muss man das analysieren, um genau diese Trends einfach zu sehen Und dann, und auch da kommt wieder die KI ins Spiel, dann muss man das nach vorne schreiben und sagen, methodisch muss ich jetzt hier gucken, was wird daraus werden aus der Zukunft. So, und dann habe ich neben diesem methodischen oder der Masse, die da zusammenkommt, habe ich halt wahnsinnig viele Faktoren, die den Forecast beeinflussen. Das ist nach Industrie sehr unterschiedlich. Also gerade, ich denke an die Airline, wo du halt nie weißt, wo schneit's gerade, wo ist gerade ein Streik. Oder gerade bei einem aktuellen Finance-Kunden, die halt sagen, wir sind so abhängig von den Zinsen, die die Partner, also die Competitor auch bieten. Und wir können nicht vorhersagen, weder wann die geändert werden, noch wie hoch. Ne? Deswegen ist Forecasting so schwierig, weil es wahnsinnig viel von unterschiedlichsten Faktoren abhängt.
Und hilft KI oder gibt es da KI-Lösungen, die tatsächlich sehr viel flexibler sind als so das Standardverfahren, das man normalerweise dann...
Ja, natürlich.
Okay.
Natürlich.
Also das spürt, also das ist tatsächlich spürbar.
Das ist wirklich spürbar, gerade so Forecasting. Ich denke da noch an die guten Erlang-C-Formeln und das, was man da so in Excel gebaut hat und so. Das ist jetzt schon ganz anders. Da haben wir schon ganz andere Sachen, können wir jetzt ganz andere Sachen zaubern. Und wir machen das auch für Kunden tatsächlich ongoing, dass wir den Forecast einfach übernehmen, weil die sagen, könnt ihr besser als wir und habt die besseren Tools. Na, dann funktioniert das ganz gut.
Jetzt komme ich doch nochmal zurück auf den Chatbot, weil es gibt ja da diese schöne Vorstellung, dass der Chatbot die ganzen einfachen Aufgaben übernimmt und alles Schwierige, Komplexere oder auch emotional Anspruchsvollere wie Beschwerdemanagement bleibt natürlich beim Menschen. Ist das Wunschdenken oder passiert das bereits heute, also dass diese Aufgabentrennung ganz klar ist?
Das passiert wirklich mit sehr unterschiedlichem Erfolg, muss man auch klar sagen. Also die Lösungsraten bei den Chatbots sind sehr unterschiedlich, aber das passiert natürlich. Ja, das ist auch.
Dann bin ich jetzt aber so der Agent, der sagt, prima, so die ganz simplen Sachen muss ich nicht mehr machen. Jetzt sagt mein Chef, du machst jetzt die anspruchsvolleren Dinge. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da in vielen Kontaktzentren auch erstmal Probleme gibt, dass die Leute überhaupt nicht gewohnt sind, in einem anderen Ton und auf Basis von vielleicht viel komplexeren Fragestellungen gute Antworten zu geben. Was passiert denn da in der Branche, um die Menschen hoch zu qualifizieren? Oder sagt man lieber, wir brauchen ganz andere?
Ja, beides trifft zu. Also manchmal muss man wirklich sich dann von Leuten trennen, weil es halt auch Leute gibt, die wirklich nur das einfache Zeug machen wollen. Ne? Es gibt ja wirklich Leute, die sagen, habe ich nicht gut, habe ich Spaß dran. Jeden Tag dasselbe, alles gut. Das sind halt so die man dann in so komplexeren Themen nicht halten kann. Was man aber, wenn man eben diesen Move macht, von das Einfache, die einfachen Sachen gehen in den Chatbot oder in sonstige Lösungsmaßnahmen, ist wirklich die Leute halt upskillen. Und auch da hilft dann wieder KI mit Trainings, mit Realtime-Coaching, mit Vorschlägen für Texte, die benutzt werden können, etc. Da gibt's auch schon ganz, ganz viel. Aber es ist ein riesiger Change-Prozess, der da passieren muss. Weil es hilft nicht zu sagen, du machst dann morgens komplexe Zeug. So hat's noch nie funktioniert.
Ja, auch im Qualitätssicherungsbereich wird KI eingesetzt, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Wie schaut sowas aus?
Ja, also eine der schönsten Entwicklungen finde ich eigentlich, nachdem ich jahrelang Diskussionen geführt habe mit Outsourcern, wie viel Stichproben müssen denn gezogen werden von einem Agenten? Also wie oft muss ein Voice Call, wie viel Voice Calls pro Monat oder wie viel E-Mails pro Monat müssen angeguckt werden? Finde ich jetzt eine super schöne Entwicklung, dass man einfach sagt, die KI läuft generell mit und guckt sich jeden Kontakt permanent an und man hat dann eine automatische Analyse, da muss kein Headcount mehr sich hinsetzen, sondern man bekommt eine Analyse und man guckt dann stichprobenartig nochmal rein, dass die KI keinen Quatsch macht natürlich. Aber diese ganze Stichprobendiskussion ist weg. Das ist sehr, sehr angenehm. Oder es passiert halt einfach auch vieles in Realtime mit einer KI. Ne? Die KI macht eine Sentimenterkennung und gibt dem Agent einen Ping, so, oh, der Kunde wird gerade sauer, mach doch mal, probier mal Folgendes. Also da passieren sehr, sehr schöne Dinge gerade.
Du hast vorhin auch schon ein wunderbares Beispiel gebracht, was mich aufs nächste Thema führt, indem du gesagt hast, du hast mit dem Einkauf verhandelt. Jetzt kann man sich mit ein bisschen Fantasie dank der neuen Möglichkeiten von KI eine ganze Menge an Betrugsmöglichkeiten für Angreifer auf dem Unternehmen vorstellen. Und im Prinzip muss man ja dann praktisch dagegen aufrüsten, um zu erkennen, ob das jetzt tatsächlich der Einkaufsbot von der Firma ist, wo du tatsächlich ein Angebot abgegeben hast oder ob das vielleicht wieder ein ganz anderer ist, der vorher eine Provision möchte, zum Beispiel. Ist das heute schon ein großes Thema oder redet man da mehr drüber? Und wenn ja, wie gehen denn professionelle Kontaktcenter gerade mit so Fraud Detection um?
Ja, das ist natürlich gerade, ich hatte ja gesagt, ich hatte zwischendurch auch mal eine Zeit im Identity Management und da ist das ein Riesenthema, Identity Theft und Social Engineering und die ganzen Sachen. die Betrugsmaschen sind, also ich bin immer wieder entsetzt über das kriminelle Potenzial, was dahinter steckt. Und da musst du, wenn du in diesem Bereich bist oder wenn irgendwelche Fraud-Aktivitäten möglich sind, musst du wirklich sehr aktiv dran sein, Leute aktiv draufsetzen. Was die Firmen auch viel machen, ist dann halt auch mit den entsprechenden Instanzen, Bundespolizei und Ähnlichem, proaktiv zusammenzuarbeiten, zu sagen, hey, lasst uns mal zusammen schauen, was hier ist hier los. Auch da kann man wieder mit KI analysieren, was sind die neuesten Maschen, das gucken, dass man das möglichst schnell abfängt. Aber das ist wirklich ein Wettrüsten, da kann man nichts anderes sagen, leider.
Und zwar fließt dann auch ganz viel Budget, was eigentlich in die Verbesserung der eigenen Services gehen müsste, eher in sowas.
Mhm. Das ist super schade.
Also es ist ein relevanter Kostenblock.
Absolut.
So, jetzt haben wir strategisch und operativ uns die Veränderung der Welt durch KI im Kontaktcenter angeguckt. Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, wie schnell glaubst du denn, dass sich die Arbeit der Kontaktcenter in all diesen Aspekten, die wir berührt haben, auf ganz breiter Front geändert haben wird?
Ich glaube, wir sind wirklich mittendrin in dem Umbruch. Also es gibt Leute und Firmen, die, wie gesagt, sind halt wirklich ganz weit vorne und da passiert auch schon viel. Und auf der anderen Seite wird es immer, die Abgehängten werden immer ein Stück weit abgehängt bleiben. Aber vieles passiert jetzt schon, sei es, wir haben ja diese beiden Unterschiede, wir unterscheiden ja die KI in Agent-Facing und Customer-Facing. Und auf beiden Dimensionen passiert gerade ganz viel. Also sowohl, dass der Kunde direkt in Interaktion geht mit der KI. Zum Beispiel machen wir gerade ein großes Projekt für Terminvereinbarung für Arztpraxen, wo du praktisch anrufst und wirst von der KI angenommen und hier ist Praxis so und so, wollen Sie einen Termin vereinbaren und dann funktioniert das alles über die KI, da muss keiner mehr rangehen. Also da passiert schon sehr, sehr viel.
Und abschließend noch, welchen Rat würdest du einem Contact-Center-Verantwortlichen heute geben, wenn es darum geht, diese neue Technik sinnvoll aufzugreifen und einen Schritt nach vorne zu machen? Was sollte er sich auf jeden Fall hinter die Ohren schreiben?
Wirklich bitte vorher die Hausaufgaben machen und vorher gucken oder / gucken lassen, wird das funktionieren, weil das ist einfach schade um die Energie und das Geld natürlich, was in so ein KI-Projekt reinläuft, wenn man es nicht sauber vorbereitet hat und das funktioniert nicht. Die Gefahr ist einfach groß.
Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das war Bettina Pauk, Gründerin und Managing Director von Pauk & Partners, zur Frage, wie reif sind Kontaktcenter für KI? Weitere Informationen zu Bettina findest du in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende angelangt. Wenn du CX Talks noch nicht abonniert hast, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, denn dann verpasst du auch nicht die nächste Folge. Bis dahin, bleib gesund, positiv und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.